Einige Tage darauf rief ich meinen Vater an und fragte, ob er Bedenken habe, wenn ich Kontakt zu seinen Geschwistern aufnahm. »Hast du sonst nichts zu tun?« »Nein, gerade nicht. Wenn's dir Spaß macht?« »Mal sehen. Hast du die Telefonnummern?« Er hatte überraschend viele. Von Martin und Alf, den Brüdern meines Vaters, die mir am vertrautesten waren. Von Isi und Hilde, seinen beiden ältesten Schwestern, aber auch von Kalle, Raffi und Gunther, die eher der verruchten Seite der Familie angehörten. Insgesamt war das, so schien mir, ein repräsentativer Querschnitt. Über diese Mischung ließ sich die Familie kennenlernen. Mittlerweile war ich der Meinung, das könnte für mich interessanter sein, als meine Sommerpause missmutig in Berlin zu vertrödeln. Zuerst meldete ich mich bei Alf. Er erschien mir als der logisch erste Schritt. Alf war vergleichsweise sortiert, gutmütig und mochte mich. Er war mir von allen Geschwistern meines Vaters der Nächste. Ich nahm an, er würde gerne von früher erzählen. Er neigte nicht oder nur kaum zum Lügen. Obwohl ich Alf viele Jahre weder gesehen noch gesprochen hatte, lud er mich sogleich ein, ihn bei seinem Wohnwagen zu besuchen, der zu meiner Überraschung auf einem Platz für Dauercamper am Ternscher See, nur wenige hundert Meter außerhalb seiner Heimatstadt Selm stand, von der Beifang ein Ortsteil war. Da ließe sich über alles entspannt reden. Als ich auf der A2 Richtung Dortmund fuhr, musste ich an Alfs Honda Civic denken. Er hatte ihn Mitte der 80er auf damals monströse 220 PS hochgetunt. An einem Sonntag fuhr er mit meinem Vater und mir über die linke Spur der A45 von Hagen nach Lüdenscheid und zwinkerte uns aufgeregt zu, so oft ein BMW, Mercedes oder gar Porsche im Rückspiegel auftauchten. Die Fahrer solcher Wagen fassten den Kleinwagen auf der Überholspur regelmäßig als Affront auf, den sie mit hektisch betätigter Lichthupe und nahem Auffahren schleunigst aus dem Weg zu drängeln versuchten. Doch sobald solche Asphaltraudis uns nahe genug gekommen waren, stieg Alf beinahe zärtlich aufs Gaspedal und jaulte mit meinem Vater laut vor Begeisterung auf, während die Drängler im Rückspiegel immer kleiner wurden. Es war dasselbe Geheul wie an dem Nachmittag, als Alf mit meinem Vater und mir, ich kann damals kaum älter als 7 oder 8 gewesen sein, im Hertie in Lünen herumgeschlendert war. Plötzlich hielt er eine kleine Glasampulle in der Hand, die er, nach einem Seitenblick auf meinen Vater, neben einem vielleicht 10-jährigen Jungen auf den Boden fallen ließ. Alf und mein Vater sahen mit leuchtenden Augen, aber ansonsten unbeteiligt zu, wie sich die wütenden Verkäufer den Jungen schnappten und zu seiner Mutter zerrten, die die verzweifelten Beteuerungen ihres Sohns, er habe die Stinkbombe nicht geworfen, mit einigen schnellen Ohrfeigen zum Verstummen brachte. Alf und mein Vater schafften es nur mit Mühe, ohne aufzufallen, aus dem stinkenden Kaufhaus heraus, wo sie gleich vor dem Eingang in ein heulendes Gelächter ausbrachen. Ich sah die beiden an und wusste nicht, was ich denken sollte. Einerseits wäre ich gerne in ihr Lachen eingefallen. Nichts schien mir damals erstrebenswerter, als so wie sie zu sein, ungehemmt und wild. Nun gab es zwischen ihnen, den echten Zimmermännern und mir, der ich mehr Ängste als Mut hatte, eine Kluft, die mir in dem Moment vor dem Hertie sehr bewusst war. Auch ich hatte es lustig gefunden, dass dem Jungen seine Arglosigkeit als besonders fiese Form der Verschlagenheit ausgelegt worden war. Andererseits kam ich nicht über die Ahnung hinweg, dass ihm Unrecht geschehen war. Während ich weiter durch eine von Industrieparks zersiedelte, flache und belanglose Landschaft fuhr, gestand ich mir ein, dass ich meinem Vater solche Niedertracht nie zum Vorwurf gemacht hatte. Die Anekdote von der Stinkbombe galt mir im Gegenteil immer bloß als Beweis, wie lebendig und wenig bürgerlich mein Vater und seine Brüder in jungen Jahren gewesen waren. Im Grunde hatte Alf für mich nie damit aufgehört, mit Elli und den noch kleinen Kindern ohne Strom und fließend Wasser in dem halb verfallenen Forsthaus mitten im Wald zu hausen und an alten Karren herumzuschrauben, die er entweder in Stockcar-Rennen zu Schrott fuhr oder an halbstarke Fahranfänger verkloppte, die zu viel Mad Max geschaut hatten. Es waren Erinnerungen, mit denen ich mich gerne schmückte. Noch jeder neuen Freundin hatte ich irgendwann die Geschichte von Raffi in der Halfpipe erzählt. Sie begann damit, dass ich mir mit 10 unbedingt ein Skateboard wünschte, das mir mein Vater aber angesichts der Preise bei Bergen nicht kaufen wollte. Stattdessen schraubte er die Rollen seiner alten Rollschuhe unter ein zuvor mit der Stichsäge grob in Form geschnittenes Brett und schickte mich mit einem »Das tut es auch« auf die Straße hinaus. Die Jungs mit den richtigen Skateboards sahen das allerdings anders. Als ich an der Halfpipe auftauchte, traten zwei Skater die Bastelei meines Vaters in Stücke und drohten mir, die Fresse zu polieren, sollte ich mich mit sowas noch einmal blicken lassen. Als ich verstört mit den Überresten meines Boards in der Hand nach Hause lief, kam ich an den Bänken beim Kriegerdenkmal vorbei, wo Raffi, wie so oft, mit einigen Saufkumpanen herumsaß. Als er erfuhr, was geschehen war, stürmten er und ein Kumpel sogleich los, wickelten unterwegs jeweils einen Hundehaufen in ein Stück Zeitung, packten sich die beiden Rädelsführer, zwei vielleicht 14-jährige Jungs, und schmierten ihre Gesichter zum ungläubigen Staunen der Umstehenden und meinem Entsetzen mit Scheiße ein. Als Gymnasiast, der jeden Morgen in eine andere Stadt zur Schule fuhr, gehörte ich nach den Maßstäben der Siedlung den irgendwie besseren Kreisen an. Doch nach diesem Vorfall sprach sich herum, mit welcher Sippe ich verwandt war. Ich hatte danach nie wieder Ärger mit irgendwem in Beifang. In gewisser Weise war ich stolz darauf gewesen, dass Raffi für mich eingestanden war. Auch ich war also ein Zimmermann. Wer mich angriff, bekam es mit allen anderen zu tun. Gleichzeitig aber stieß mich Raffi ab. Er stand für etwas Dunkles, Unberechenbares, Rohes, eben die andere Seite der Familie. Zwischen dieser und uns verlief eine Grenze. Mein Vater hatte sie vor vielen Jahren in die eine Richtung überschritten und uns anschließend die meiste Zeit von ihr ferngehalten. Auf der Fahrt zu Alf hatte ich das Gefühl, sie nun erstmals in die entgegengesetzte Richtung zu überqueren.